Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit zwei der drei Co-Founder von Greevy, Anis Cebil und Dr. Nele Stadtbäumer. In dieser Folge mal wieder ein Early-Stage-Startup, diesmal ein Founder-Team. Witzige Anekdote an der Stelle, Nele war unsere erste Praktikantin in Jannis und meiner letzten Firma 2014, also 10-jähriges Jubiläum sozusagen. Komplett unabhängig davon haben wir Nele jetzt wieder getroffen, auch beim Summit, und inzwischen hat sie eine B2B-SaaS-Firma, die sie erfolgreich aufbaut und leitet, und das konnte ich natürlich dann nicht auslassen, sie hier in den Podcast zu holen. Und genau, was macht Greevy? Greevy, gegründet von Nele, inzwischen ja Dr. Nele Stadtbäumer und Anis Cebil, hat sich zum Ziel gesetzt, Trauerbegleitung durch eine digitale Plattform für Betroffene zugänglicher zu machen. Ja, das heißt, denn ursprünglich als B2C-App gestartet, fokussiert sich jetzt aber auf B2B-Kooperationen, insbesondere mit Bestattungshäusern, um die App dann einer breiteren Masse kostenlos anbieten zu können. Warum das passiert ist, wie es zu dieser strategischen Entscheidung kam, wie das auch aus Marketing-Gesichtspunkten sehr gut ist für die Bestattungshäuser, wie jetzt der B2B-Sales-Prozess angegangen wird und wie sie da noch Faktor 100 bis 200 wachsen können. All das haben wir besprochen. Logischerweise Produktentwicklung, Internationalisierung, die klassischen Themen haben wir aufgebohrt. Insgesamt, glaube ich, ein kurzweiliger Podcast mit einem jungen und total motivierten Team. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Anis und Nele und natürlich mit mir, Matthias Ernst. So, und ganz kurz an dieser Stelle noch die Erinnerung an unsere zwei In-Person-Events von Salesforce in Berlin und München. Wir hatten es in dem letzten Podcast erwähnt, falls ihr da Interesse habt, über Agentic AI zu lernen, dann schaut doch mal vorbei. In den Shownotes sind die Anmeldelinks. Wir würden uns freuen, euch da zu sehen. Wir sind vom Team auf jeden Fall auch in Berlin vertreten. Und jetzt rein in den Pod. So, jetzt bin ich auch direkt hier überfordert beim Start vom Podcast, wie ich die Begrüßung machen soll. Ich bin nämlich zum ersten Mal, glaube ich, mit zwei anderen Leuten, also insgesamt zu dritt im Podcast. Ich sag mal, Ladies first, hallo Nele, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, und hi Anis. Ich habe zwei der drei Co-Founder von Greevy heute im Podcast. Und ihr macht eine digitale Version von Trauerbewältigung, sage ich mal, oder eine Trauer-App in kurz. Nele, vielleicht kannst du mal anfangen und uns in deinen eigenen Worten sagen, was macht Greevy eigentlich genau und welche Rolle hast du?
Ja, gerne. Schön, hier zu sein. Ich bin Nele, ich bin die Geschäftsführerin und die Psychologin im Team mit. Also ich betreue vor allen Dingen vieles inhaltliche Marketing, Sales. Und ganz generell machen wir bei Greevy eine Lösung für digitale Trauerbegleitung. Wir haben unter anderem eine App zur Trauerbegleitung entwickelt. Mittlerweile haben wir aber ganz viele verschiedene Bausteine, also sei es jetzt auch persönliche Begleitung im 1:1 oder in Trauergruppen. Wir haben eine Webversion, Mail-Trauerbegleitung, Kurse, Trauertagebuch. Da ist wirklich alles mittlerweile mit dabei, damit jeder nach einem erlebten Todesfall auch wirklich das an Unterstützung bekommt, was derjenige braucht.
Genau, also ihr habt quasi diese Phase, die Menschen durchleben, wenn sie einen Menschen verlieren, wahrscheinlich auch persönlich kennengelernt, auf jeden Fall euch angeschaut und dann festgestellt, okay, da ist seit 20 Jahren nicht viel passiert, das kann man anders machen, das kann man moderner machen, und seid dann da reingegangen und habt Greevy gegründet.
Richtig, genau. Das Ganze ist 2019 so ein bisschen die allererste Idee mal entstanden, als mein Papa ganz plötzlich verstorben ist. Das war das erste Mal, dass ich mit der Branche so richtig in Kontakt gekommen bin, genauso natürlich wie mit der eigenen Trauer. Und so hat so ein bisschen eins zum anderen geführt, denn man muss schon sagen, gerade zu dem Zeitpunkt noch vor Corona, seitdem hat sich ein bisschen was getan, aber auch noch nicht richtig viel, war die Branche wirklich sehr konservativ, relativ altmodisch unterwegs und auf jeden Fall gar nicht digital. Und es haben auch Lösungen gefehlt für Trauerbegleitung im Nachgang, gerade für jüngere Zielgruppen oder auch die ein bisschen ortsübergreifender, zeitunabhängiger waren, denn solche Angebote gab es eigentlich noch gar nicht. Und so ist schlussendlich eins zum anderen gekommen und die Idee zu Greevy entstanden.
Jetzt hast du in deinem Namen, das sieht man, wenn man den Podcast ja anschaut, schon vorab einen Doktortitel. Ist es ein medizinischer oder ein psychologischer Doktor oder einfach eigentlich komplett unabhängig von dem, was ihr jetzt gerade macht?
Also wenn du es ganz genau haben willst, ist es ein naturwissenschaftlicher Doktor, Dr. Renat. Den habe ich in der Statistik gemacht, aber schon mit dem, also schon auch in der Psychologie, in der psychologischen Methodenlehre. Und tatsächlich, ich war wirklich in der Statistik, also es war sehr viel methodische Weiterentwicklung, aber ich hatte immer Daten von Krebspatienten und es ging ganz viel um Lebensqualität bei Krebspatienten. Und das heißt, ich war schon sehr nah an dem Thema der Lebensqualität dran und da auch da spielt das ganz viel mit Trauer einher. Wir haben uns auch digitale Lösungen angeschaut, die es dort gibt, um die Lebensqualität zu steigern. Das heißt, der Doktor hat schon auch ein bisschen thematisch mit in die Greeby-Historie mit eingespielt.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr beide euch auch im Studium kennengelernt oder in der Universität zumindest. Ennis, wie spielst du hier in diesen Dreier-Podcast rein? Welche Rolle hast du bei Greeby und wie bist du dazu gekommen?
Ja, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir hier sein können. Genau, wir haben uns in Aachen kennengelernt, an der Uni, haben aber nicht zusammen studiert. Also ich selber habe Wirtschaftsinformatik studiert, auch zusammen mit unserem dritten Co-Founder Daniel noch. Und mache jetzt, während Daniel bei uns eher in das Technische gegangen ist, mache ich alle Themen rund um Sales und Business Development eben bei Greeby. Und wir haben uns damals kennengelernt in Aachen. Da gab es bei uns im Bachelorstudium sogar noch, gab es ein Seminar, das heißt interdisziplinäres Projekt. Und da kamen immer Firmen aus dem Raum Aachen. Das war eine Generali-Versicherung, das war ein Inform, das ist ein bekannter Softwareentwickler in Aachen, kamen eben an die Uni und haben einfach Projektideen gepitcht an die Studierenden. Und wir haben dann eben gemeinsam immer mit 6 Studierenden, um eben auch entsprechend Praxiserfahrung zu sammeln, diese Projekte bearbeitet. Und da hat eben auch Nele dann quasi als Einzelperson, als ganz, ganz frisches, junges Startup Greeby vorgestellt und Greeby gepitcht. War tatsächlich auch das beliebteste Projekt. Also ich glaube, es hatte nachher 16 Bewerbungen für 6 Plätze. Und Daniel und ich hatten beide das Glück, eben dann Teil dieser 6 Leute zu werden und haben dann eben zu 6 erstmal einfach den ersten MVP, den ersten Prototypen von Greeby entwickelt. Man muss sagen, der sah damals auch noch ganz anders aus als heute. Genau, und so haben wir uns gefunden, so haben wir uns kennengelernt und dann haben Daniel und ich eben beide auch nach dem Seminar an der Uni, nachdem das vorbei war, dann im Frühjahr 2021 sind wir beide eben auch dann noch ins Founding-Team von Greeby mit eingestiegen.
Okay, da gehe ich wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf ein. Also man kann Nele sozusagen schon so als Initial-Founderin bezeichnen und ich glaube, das sehe ich an verschiedenen Stellen, da gibt es auch gibt's so eine Ausstrahlung um dich rum, Nele, die wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass du neben Generali, auch wenn ihr beide mit G anfangt, Greeby halt durchgesetzt hast. Ja? Also ich würde sagen, die Markenbekanntheit von Generali war in dem Moment wahrscheinlich noch größer, aber die Strahlkraft und Überzeugungskraft, da hat dann zumindest in Aachen Greeby schon gewonnen. Das finde ich ganz spannend, weil tatsächlich ist es auch eine meiner Fragen für später gewesen, aber ich ziehe die mal vor, irgendwie dieses ganze Thema Markenaufbau rund um Greeby und der Start. Ich nehme Greeby bei meiner Recherche schon als extrem clean, also sauber durchdachte Marke da. Ihr habt das Color Scheme ist klar, und irgendwie der LinkedIn-Auftritt ist sauber, passt zur Website, also das sieht extrem professionell aus. Wo kommt denn das her? Ist das einfach ein Talent von euch? Habt ihr von Anfang an extern irgendwie eine Agentur oder Support gehabt oder wie ist das entstanden?
Ja, erstmal vielen Dank. Das Lob dürfen wir dann ja auf unsere Kappe nehmen, denn wir haben niemanden extern mit drin. Tatsächlich gehen die Designs auch primär auf meine Kappe. Deshalb auch noch ein großes Dank von mir. Wir haben angefangen, die Marke aufzubauen und uns war direkt klar, das Ganze soll ganzheitlich durchdacht sein von A bis Z. Also dass egal, wo wir sind, war es mir und auch uns im Team generell wirklich sehr wichtig, dass wir einen Wiedererkennungswert haben, egal wo wir auftreten. Gerade da wir gebootstrapped sind, finde ich, ist das noch umso wichtiger, wirklich auf allen Kanälen, auf denen man aktiv ist, eine ganz klare Markenidentität zu verkörpern mit den wenigen Mitteln, die man dann ja auch einfach zur Verfügung hat. Und das heißt, wir haben das Ganze über die Zeit aufgebaut, haben immer auch viel getestet, was gut ankommt, was nicht. Und so ist einfach eins zum anderen dann auch gekommen. Und ich finde auch unseren Markenauftritt echt schön mittlerweile, wie der sich so entwickelt hat und über die Zeit erwachsen ist, kann man schon so sagen. Ja, okay. Und wir ziehen das ja auf allen Plattformen durch. Also das kommt auch wirklich gut an. Und tatsächlich, wir bekommen immer sehr viele Komplimente zu unserem Design, also auch in den Trauerbegleitungslösungen. Da zieht sich das Design ja weiter durch, nicht nur im Außenauftritt. Und da bekommen wir immer ganz viele Komplimente zu, weil das auch so ein bisschen so diesen beruhigenden Charakter ausstrahlt, der uns ganz wichtig ist, gerade bei den sensiblen und schwierigen Thema.
Ja, genau. Das ist ja auch, wenn grün ist, wahrscheinlich auch keine zufällige Farbe und dann so das leicht dunkelgrün. Also ich finde es total ansprechend, aber gut, wenn ihr das selber gemacht habt, dann umso mehr. Ich versuche ja so ein bisschen die Learnings immer rauszuarbeiten. Trotzdem, ich habe tausend Einzelfragen, so bevor wir in diese Details reingehen, nochmal zurück für die Zuhörer, damit die das ein bisschen einordnen können. Ihr habt jetzt schon gesagt, wenn ihr gegründet habt, seid jetzt ein paar Jahre dran und habt geschraubt, ihr seid auf jeden Fall jetzt auch schon dabei zu verkaufen und wir sind hier in einem B2B-SaaS-Software Podcast. Also die Kurve würde ich gerne mal schlagen. So wie viel Umsatz macht ihr, wie viel Nutzer von Grevy habt ihr? So grob, dass man euch das mal einordnen kann, in welcher Phase der Unternehmung ihr seid und wie viel Prozent von dem Umsatz ist B2C und wie viel ist B2B?
Ja, also von den Nutzungszahlen, wir haben jetzt im B2C haben wir um die 15.000 Trauernde, die wir begleiten und 50 Bestattungshäuser, knapp über 50 Bestattungshäuser im B2B, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Bestattungshäuser sind auch regional in der gesamten Dachregion verteilt. Also gar nicht nur bei uns hier im Raum Köln, sondern über die gesamte Region verteilt. Ja, umsatztechnisch sind wir so zwischen 100.000 und 500.000 aktuell. Und davon kommt das allermeiste aus dem B2B, also wirklich nur ein Bruchteil. Ich würde sagen, 98% tatsächlich kommt aus dem B2B und der Rest sind die Play- und App Store-Abos, aber da liegt gar kein Fokus mehr drauf.
Mhm. Ja, ich hab das in einigen Interviews gesehen. Also da interessiert mich auch so ein bisschen der Strategieshift. Ja, also wenn ich jetzt mal so aus meiner Recherche raten darf, dann würde ich sagen, dass ihr eher B2C angefangen habt. Ihr habt halt, man kann die App runterladen. Ich habe es gerade auch nochmal gemacht. Ich könnte kann die für free nutzen, relativ gut. Ich kann aber auch für 15 Euro im Monat irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft da abschließen. Dann habe ich ein paar mehr Services. Das ist ja ein klassisches B2C oder Freemium-Modell, das verstehe ich und ihr habt das quasi begleitet, allein wenn man guckt, in wie viel Podcast ihr wart, irgendwie in 2023 waren da 4, 5 da, in 2024 noch keiner. Ihr habt auf eurer LinkedIn-Seite sind so ein paar Pressenamen, ja, irgendwie ein paar Fernsehsender und ein paar Zeitschriften und so weiter, das heißt, dieses klassische, wir sind bekannt aus Rundfunk und Fernsehen und ja, das ist ein klassisches B2C-Game. Und jetzt verkauft ihr aber Lizenzen an Bestattungshäuser, also ein klassisches B2B, die dann wiederum euer Tool ihren Kunden zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, dieser Shift, wann seid ihr dazu gekommen, warum? Und ja, vielleicht beschreibt ihr die Situation nochmal ein bisschen.
Ja, ich kann da gerne noch mal ein bisschen ausholen, so von der Vergangenheitshistorie. Wir haben Grevy ja parallel bei mir zum Doktor und bei Enis und Daniel parallel zum Studium gegründet. Und ganz zu Beginn, als wir den ersten MVP gebaut haben, hatten wir auch tatsächlich noch einen relativ anderen Fokus. Da ging es noch gar nicht so sehr um die Trauerbegleitung, sondern viel auch um das Organisatorische nach einem Todesfall. Wir hatten zum Beispiel auch in der App, die wir entwickelt haben, eine Todesfall-Checkliste und Co. mit drin. Mittlerweile haben wir das komplett in eine eigene App ausgelagert. Das gibt es komplett for free auch. Die App heißt Grieved. Wir bewerben die nicht großartig, aber das gibt es als Tool weiterhin. Wir sind aber tatsächlich dann mit dem Fokus da auch zum ersten Mal inhaltlich komplett geschiftet, dass wir doch gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt wirklich auf die Trauerbegleitung, auf die psychologische Begleitung und gehen von dem Organisatorischen weg, weil beide Bälle in der Luft zu halten, das war nicht stemmbar auf Dauer und auch in einer Lösung nicht gut integrierbar. Das heißt, da haben wir dann schon, während wir das einfach so ein bisschen nebenberuflich nebenher gemacht haben, so einen großen inhaltlichen Shift nochmal gewagt und wir sind dann 2022 im Oktober
Ich gehe da mal kurz rein, sorry.
Gerne.
Ja, wenn ich dich unterbreche, also glaube, um das nochmal genauer mit eigenen Worten zu erklären, es gibt diesen organisatorischen Teil, der heißt irgendwie Was muss ich machen, wenn jemand gestorben ist? Wie organisiere ich einen Bestattungstermin? Welche Papiere, welche Vollmachten muss ich besorgen? Etc. Da gibt es halt eine Checklist, Richtig. Da gibt es einfach Dinge, die getan werden müssen. Und das ist total hilfreich, weil Leute in dem Moment ganz viel tun müssen, aber eigentlich gar keine Lust haben, das zu tun, weil sie ganz andere Sorgen haben. Deswegen ist irgendwie ist da so ein Prozessthema. Was ihr macht, ist dieses Thema Trauerbewältigung. Das ist dann viel stärker auf der emotionalen Seite der Kunden. Da geht es dann darum, warum bin ich traurig? Was ist Trauer überhaupt? Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Atmentechniken, wenn ich Panikattacken kriege oder vielleicht auch, was du gesagt hast ganz am Anfang, dass ich mal mit anderen Trauernden rede oder mit einem Profi, mit irgendeinem Therapeuten, der sich dann vielleicht mal eine Stunde gesondert für mich Zeit nimmt. Also dieses ganze Thema, diese emotionale Bewältigung, das ist das, worauf ihr euch jetzt fokussiert.
Richtig, genau, perfekt zusammengefasst.
Und warum? Also warum ist der Teil spannender als der andere? Ich denke, beide sind ja wichtig, beide sind relevant. In beiden ist wahrscheinlich ein Business Opportunity.
Absolut, beide sind wichtig, beide sind relevant. Wir haben aber festgestellt, ich bin ja Psychologin, das heißt, mein Steckenpferd ist natürlich absolut die emotionale Begleitung dahinter, da bin ich Expertin und nicht in dem organisatorischen. Und wir haben auch festgestellt, dass gerade im organisatorischen Bereich, da übernehmen auch die Bestattungshäuser extrem viel. Und wir haben das Potenzial nicht in der Größe gesehen, wie wir es bei der emotionalen Trauerbegleitung gesehen haben. Gleichzeitig sind wir hingegangen und haben sehr viel mit Bestattungshäusern gesprochen. Und Bestattungshäuser sind sehr konkurrenzaffin. Und zum damaligen Zeitpunkt, wo wir auch noch keinen Namen hatten, ist das immer sehr kritisch aufgestoßen, dass wir die organisatorischen Aspekte mit begleitet haben und nicht nur die emotionalen Aspekte. Das heißt, es war für uns dann auch ein strategischer Step zu sagen, wir nehmen erstmal die organisatorischen Sachen raus, lagern die aus und machen das gesondert. Und jetzt auch rückblickend betrachtet, war das der beste Schritt, den wir zum damaligen Zeitpunkt hätten machen können. Weil es auch wirklich zwei große eigene Bereiche sind.
Das ist wahrscheinlich viel schwieriger. Ja. Und schwieriger an Bestattungshäuser zu verkaufen, wenn ihr ihnen parallel irgendwie auch Konkurrent macht mit eurem digitalen Produkt. Ja, ich glaube, das ergibt total Sinn.
Ja, das war ja auch nie unsere Intention. Wir wollten ja wirklich was schaffen, was hilft. Und wenn die Bestattungshäuser, die ja nah am Kunden dann auch, am Endnutzer dann auch dran sind, wirklich sagen, nee, das würden wir aber hier nie mit anbieten, weil das macht ja Konkurrenz oder ich weiß ja nicht, was ihr dann da immer mit einbaut, das will ich dann ja auch kontrollieren. Nachher bietet ihr da Sachen an, die ich aber hier gar nicht anbiete. Nicht jeder macht ja jede Bestattungsform und Co. Dann ist das nicht gut für uns. Und da haben wir dann ganz schnell gemerkt, nee, hier müssen wir einen Cut ziehen und die beiden Sachen voneinander loslösen.
Ja, und an der Stelle unterbreche ich ganz kurz, um über unseren Ecosystem-Partner Float zu sprechen. Float ist auch nächstes Jahr wieder dabei und ihr könnt die beiden Founder Cedric und Janis auf vielen unserer Events treffen. Nicht nur beim Artist Summit, auch auf den ganzen Artist Summit Pre-Events-Tours sind eigentlich immer Kollegen von Float dabei. Ich binde das hier sehr gerne ein, weil wir nachher auch mit Nele über die Finanzierung reden. Greevy ist bootstrapped, aber genau, in der aktuellen Phase halt auch sehr so ein bisschen auf eigenes Equity bedacht, hatte da einen Pivot-Point und eine Entscheidung, nehmen sie Venture Capital auf oder nicht. Und da haben wir auch über Float gesprochen, weil Revenue-Based Finance oder Venture Lending ja noch eine Alternative ist, wie man Kapital besorgen kann, ohne Equity abzugeben. Darüber reden wir im Podcast, aber genau das macht halt auch Float. Irgendwie sind ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ja, ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet. Es gibt da flexible Finanzierungsoptionen für alle eure Bedürfnisse und das Beste kann ich allen empfehlen, einfach mal den Calculator auf der Float-Webseite ausprobieren. Dazu geht ihr auf www.gofloat.io. Ich verlinke euch direkt den Calculator mal in den Shownotes. Klickt doch da einfach mal drauf und schaut, wie das Ganze für euer Unternehmen aussieht. Und jetzt zurück in den Podcast. Ja, ich finde auch, also der erste Gedanke, den ich hatte, als ich von eurem Start oder als ich gehört habe, wie ihr gestartet seid, vor ein paar Jahren, da denkt man ja automatisch, okay, das ist eine Kundengruppe, die eine sehr hohe Fluktuation hat, weil das natürlich ein sehr temporäres Problem ist, eine Bestattung zu organisieren. Das kommt halt überraschend, dann ist ultra wichtig, aber es geht dann halt auch irgendwann vorbei. Und dann muss man halt ständig wieder Neukunden akquirieren, während jetzt shiftet auf diesen B2B-Fokus und Bestattungsunternehmen ranholt oder Bestattungshäuser, die bleiben ja. Ne? Das heißt, wenn ihr da jetzt anfangt, irgendwie da sozusagen Sales zu machen und den Markt aufzurollen, dann sind das ja sehr gute, wahrscheinlich nachhaltige Beziehungen, was ja hier im Podcast immer sehr ja das Steckenpferd von B2B SaaS Companies ist, dass man diese langjährigen Kundenbeziehungen hat. Wie groß ist denn der Markt? Wenn wir da mal reingucken, also wie viele Leute sterben im Jahr in Deutschland? Seid ihr nur in Deutschland oder auch international? Und wie viele Bestattungshäuser gibt es?
Also Stand jetzt sind wir im deutschsprachigen Raum. Tatsächlich arbeiten wir gerade auch an der englischen Version der App. Die ist aber noch nicht fertig, aber die soll auch kommen. In Deutschland versterben jedes Jahr knapp über 1 Million Menschen. Wir gehen davon aus, dass bei jedem Todesfall im Schnitt 3 Trauernde oder quasi im engeren Kreis 3 Trauernde, 3 Hinterbliebene auch sind. Das heißt, es gibt jedes Jahr mehr als 3 Millionen Trauernde in Deutschland. Bestattungshäuser gibt es in Deutschland 5.500.
Okay. Ja, aber das ist ja gut, weil dann habt ihr noch auf der B2B-Kundenseite irgendwie noch Faktor 100 vor euch und oder Faktor 110 und auf der B2C-Seite auch noch Faktor 200. Also die Firma kann noch wachsen.
Die kann noch wachsen, das stimmt.
Das ist ein glaube ich, eine sehr klassische Situation. Ihr habt jetzt ein bisschen gebaut, ihr habt einen mega oder einen größeren strategischen Shift gemacht. Jetzt seid ihr aber an einem Punkt, wo glaube ich, das Modell gefunden ist, wo das irgendwie viel Sinn ergibt, wo auch die Kundenbeziehungen Sinn ergeben, Feedback gut ist. Wie denkt ihr jetzt darüber nach, von 50 auf 500 Bestattungshäuser zu kommen?
Ja, vielleicht erstmal noch, wir hatten ja einmal diesen ersten strategischen Shift, der inhaltlich war. Wir hatten dann aber noch den zweiten strategischen Shift, auf den wir gar nicht eben so im Detail eingegangen sind. Das war der Shift von B2C weg hin zu B2B. Denn wir haben ja im Oktober 2022 dann in Vollzeit gestartet, hatten ab 01.01.2023 dann auch das Exist-Gründerstipendium, was für uns sehr glücklich war, weil wir zu dem Zeitpunkt schon extrem weit mit der Vorentwicklung waren, den Markt, das Produkt klar definiert hatten. Und für uns war aber immer klar, B2C ist natürlich auch gerade gebootstrapped in dem Bereich, auch gerade mit einer App-Lösung ein relativ schwieriges Modell. Und wir sind relativ schnell in den Kontakt auch zu Bestattungshäusern gegangen und dahingehend dann auch das B2B-Modell. Das hat sich sehr schnell geschiftet, dass wir festgestellt haben, wir wollen eine B2B-Lösung werden. Das ist auch der Weg, wie wir gebootstrapped weitermachen können, ohne Investmentaufnahme. Und so kam der zweite, wirklich der große strategische Shift auch im Fokus. Und wir würden das B2C-Modell, das gibt es noch, ja. Das ist aber auf keinen Fall ein Fokus gerade von uns, auch wenn wir natürlich die Marke da drumherum aufbauen. Aber eben, dass wir sind ganz klar B2B fokussiert. Das erstmal noch als zweite Strategie.
Nein, ich finde es super, du hast vollkommen recht. Okay, wir haben genau den Shift von Orga zu Trauerbewältigung und dann den Shift von B2C zu B2B. Und ja, du hast ganz viele Sachen jetzt da in dem einen Satz gesagt. Ne? Also einerseits B2C aufbauen, bootstrapped, ist schwierig. Warum? Ich verstehe das so, du musst halt diese Marke aufladen und dafür brauchst du eigentlich relativ viel Marketingbudget und musst halt ballern auf allen Kanälen. Das kostet halt Geld. Wenn man bootstrapped ist, hat man das meistens nicht. Dann hatten wir eben schon gesagt, das ganze Thema Churn, also die Kunden, die du dann einkaufst über Marketing, wie lange die dann bleiben, die müssten dann ja auch direkt auf dem ersten Todesfall irgendwie profitabel sein, damit es als Businessmodell ist. Und ich glaube, wenn man das so in einem Satz sagt, da kommt dann noch so eine dritte Komponente bei, die du jetzt nicht gesagt hast, aber die ich gelesen habe, dieses Thema Trauer zu monetarisieren, ist ja auch ein bisschen tabuisiert, beziehungsweise hat halt so ein Geschmäckle. Ne? Irgendwie den Leuten geht es gerade nicht gut und du machst deinen Reibach damit. Also so reagieren ja Leute in Deutschland teilweise darauf. Und ich hatte vermutet, dass das vielleicht auch ein Grund ist, wo ihr sagt, okay, das funktioniert auch einfach gar nicht so gut, die 15 Euro im Monat zu kriegen. Ist euch das begegnet? Also ist sowas passiert?
Ja, definitiv. Also dass Leute in Deutschland sagen, mit so sozialen Themen Geld zu verdienen, das geht gar nicht, die gibt es auf jeden Fall. Wir sind aber gleichzeitig auch auf ganz viel Positiv-Feedback gestoßen. Also das hält sich so ein bisschen in die Waage, aber es gab auf jeden Fall auch diesen Negativfall, den du gesagt hast. Und auch wir im Team haben intern eben gesagt, wir würden gerne die Kosten von den Angehörigen weghalten, denn man muss sagen, einen Sterbefall mit einer Beerdigung zu betreuen, ist extrem teuer. Beerdigungskosten sind wirklich hoch und oft sparen die Leute dann an den Punkten, die ihnen am Ende eigentlich noch gut tun würden. Und auch das ist uns begegnet. Und da hatten wir auch immer die Intention, wir würden gerne die Kosten von den Angehörigen weghalten. Wie können wir das machen? Weil im B2C-Modell, klar, da liegen die Kosten nachher bei den Angehörigen, da hätten wir das nie geschafft. Im B2B-Modell erhalten die Angehörigen die Trauerbegleitung komplett kostenfrei über unsere Partner, in dem Fall jetzt primär unsere Bestattungshäuser.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, aber da schmunzle ich jetzt ein bisschen. Das siehst du, das sehen die anderen nicht. Aber das ist ja, würde ich sagen, auch ein bisschen Quatsch, weil am Ende werden die Bestattungshäuser das ja in ihr Paket reinrechnen und dann kostet halt die Bestattung nicht mehr 8.000 Euro oder 12.000 Euro, sondern 12.500. Und dafür kannst du dann halt auch irgendwie 30 Monate irgendwie das Monatsabo kaufen. Weißt du? Aber bei
ja, es kommt drauf an. Also, tut mir leid, dass ich hier unterbreche, aber das kommt tatsächlich drauf an. Es ist häufig so, dass wir eher einfach für die Bestattungshäuser eine moderne Form des Marketings sind, weil sich die Bestattungshäuser eben nicht mehr darüber differenzieren, dass sie, also sie differenzieren sich einfach über die Leistungen, die sie anbieten und auch über die Länge, wie sie den Kundenkontakt halten. Also man muss sagen, aktuell endet ja bei den Bestattungshäusern häufig der Kontakt zu ihren Kunden bei der Rechnungsstellung. Das ist 2-3 Wochen nach der Bestattung. Und mit uns ist es einfach so, dass Bestattungshäuser natürlich immer wieder auch einen Touchpoint zu ihrem Kunden haben, weil Monate oder Jahre lang eben nach der Beisetzung auch noch weiterhin eine Begleitung von, also seitens des Bestattungshauses stattfindet. Und es ist so, dass, wenn man aus einer Marketingperspektive drauf guckt, sehr, sehr viel in der Bestattungsbranche eben einfach über Mund zu Mund geht. Also wenn man zufrieden bei seinem Bestatter ist, dann geht man da wieder hin oder erzählt auch seiner Familie, seinen Verwandten davon. Und eigentlich ist es so, dass viele Bestattungshäuser, mit denen wir zusammenarbeiten, gar nicht unbedingt den Preis auf die Bestattung draufschlagen, sondern eher an anderen Maßnahmen sparen. Also dass sie sagen, okay, ich zahle eben nicht mehr meine paar tausend Euro im Jahr und stecke die in die gelben Seiten, was so bisher die Form des Marketings war, also noch sehr analog einfach, sondern nutze die jetzt nicht nur für Grievy, aber für einen besseren Online-Auftritt und eben in der Kombination auch mit Trauerbegleitung. Deswegen ist es gar nicht unbedingt so, dass die Bestattungshäuser mit uns mehr Ausgaben haben, sondern viele shiften eher einfach ihre Marketingausgaben, die vorher auch schon da waren, shiften die eben um und investieren die in den Service und investieren die in ihr digitales Auftreten.
Ja, und touché.
Sozusagen sind wir eine gute Konkurrenz zum Telefonbuch. Also man muss schon sagen, die meisten schauen sich mit den klassischen Telefonbuch-Werbungen ein.
Ja, nein, das ist so. Das kann ich total nachvollziehen, finde ich auch einen sehr guten Punkt. Und das unterstreicht ja einfach, dass ihr das vom Timing irgendwie ganz gut getroffen habt, weil man einfach sagt, okay, die merken jetzt halt auch, dass sie andere Sachen machen können und müssen. Wahrscheinlich auch nicht nur der Zeitraum, sondern wahrscheinlich können sie auch ihren Reach erreichen, weil sie dann halt alle, die Grievy nutzen, sozusagen als Kunden kriegen, beziehungsweise als Kontakte für ihr CRM. Ne? Das ist dann halt, Person X stirbt, aber wie ihr gesagt habt, irgendwie 3 Leute im Schnitt trauern, da sind dann auch 3, die Grievy nutzen, aber es wird ja nur einer die Rechnung zahlen wahrscheinlich. Und dann hast du aber automatisch aus dem einen, der die Rechnung zahlt, mindestens 3 aus der Familie, die du dann in deinem eventuell deinem CRM hast. Und wenn dann irgendwo mal was passiert, hast du einfach mehr Kontakte. Ja, sehr guter Punkt, verstehe ich auch. Und kann man, glaube ich, also ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht nur die Sales-Story den Bestattungshäusern gegenüber, aber das klingt total einleuchtend, ja.
Man darf auch nicht vergessen, Bestattungshäuser sind sehr preissensibel. Also da einfach mal auf die Bestattung 500 Euro, wie du das jetzt eben im Beispiel aufgemacht hast, draufzuschlagen, geht nicht. Selbst 20 Euro draufschlagen ist für viele Bestattungshäuser absolut unmöglich, weil die schon auch einen Konkurrenzdruck preislich empfinden. Das heißt, das ist mit einfach den Preis draufzuschlagen, ist nicht die optimale Lösung für jetzt, würde ich mal behaupten, 90% der Bestattungshäuser.
Ja, ich habe komplett unabhängig von dem Podcast irgendwie zufällig vor 2 Tagen irgendeine Werbung bekommen von irgendwas, dass Sterbegeld wegfällt und es inzwischen Bestattungen im Schnitt bis zu 13.000 Euro kosten und ich mich besser versichern sollte für den Fall. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Zahl. Ja? Wenn du die halt privat dann auslegen musst, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da gibt es ja, glaube ich, auch andere Ansätze für das, da Vorsorge zu leisten. So, aber jetzt gehen wir wieder zurück zur Trauer, habe ich verstanden. Ich verstehe dieses Thema Kundenbindung oder auch einfach Kundenbeziehungsdauer. Ja, das ist, glaube ich, ein total valider Punkt. Jetzt reden wir aber nur über Bestattungshäuser und der Markt ist schon groß genug. Ja, wir predigen hier immer Fokus, gerade bei Bootstrapped. Also wahrscheinlich tut ihr euch auch überhaupt nicht falsch daran, die nächsten 2 Jahre nur daran zu arbeiten. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass ihr zumindest in der Webseite oder im Podcast sagt, dass ihr auch Firmen und Kirchen und sowas als B2B-Partner mal adressiert hattet. Da kann man sich auch vorstellen, dass eine Firma vielleicht ein Interesse hat, dass die Mitarbeiter eine Trauerbegleitung bekommen nach einem Todesfall, damit sie halt die Themen, die sie eh verarbeiten müssen, möglichst gut verarbeiten und nicht irgendwie dann als Mitarbeiter ausfallen, früher oder später, weil sie daran halt einfach zu lange knabbern. Ist das ein Weg, den ihr mal getestet habt?
Wir sind da tatsächlich gerade dran, den Weg aufzubauen. Wir hatten eben diese verschiedenen Zweige, die wir gesagt haben, das sind potenzielle große Kundengruppen und für uns interessante Märkte, in die wir reingehen können. Und dann haben wir mit dem Bestattungsmarkt wirklich gestartet, genau wie auch Hospize. Also wir haben auch ein paar Hospizkunden, muss man sagen. Und dann jetzt gerade shiften wir eben so ein bisschen und schauen, wie wir den Markt auch sinnvoll und strategisch gut erweitern können. Und Unternehmenskunde ist für uns auf jeden Fall eine potenzielle sehr interessante Gruppe. Wir sind da auch schon in ersten Gesprächen jetzt rein. Ist ja ein ganz anderer Case, muss man sagen. Den muss man auch anders aufbauen als jetzt für die Bestattungshäuser und trotzdem ein sehr, sehr spannender Markt, weil natürlich gerade Ausfallquoten von Mitarbeitern oder auch die Begleitung von Mitarbeitern, wenn jetzt zum Beispiel im Team auch jemand verstirbt, ein extrem wichtiger Bereich ist, der oft noch sehr vernachlässigt wird in den meisten Unternehmen.
Und genau, aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, ne? Also ich habe da ein, zwei Podcasts zu gehabt, glaube ich, zum Thema Mental Health, ja, in general. Und dafür für Firmen im Endeffekt entweder ein Portal aufbauen oder auch einen Service, ja. Und ich glaube, da gibt es auch ein, zwei Ansätze, die vielleicht sogar, wo ihr eine Komponente sein könntet, über die ihr dann wiederum in Firmen reinverkaufen könnt, weil ihr sozusagen nur ein Thema, ihr macht halt jetzt nicht klassisch Burnout oder Anxiety oder Rückenschmerzen. Ihr macht halt Trauerbewältigung. Und das ist halt ein Problem von vielen, die ein Mitarbeiter haben kann. Da kann man sich ja auch dann wieder die Frage stellen, ist es dann am Ende ein Direct Sales oder ist das ein Partnership-Thema, ja, wo ihr euch vielleicht irgendwie über eine Plattform in diese ganzen Enterprise-Accounts dann irgendwie einkauft. Wie nähert euch so einem neuen potenziellen Kundenfeld?
Also wir haben tatsächlich seitens der Firmen durch die Events, wo wir waren, immer wieder mal Anfragen bekommen. Das heißt, es kam jetzt bisher gar nicht so aktiv von unserer Seite aus. Und jetzt sind wir tatsächlich, also das ist genau der Punkt, der gerade ansteht, relativ viel am Testen auch. Wie wollen wir das Ganze angehen? Wollen wir es über Direct Sales machen? Wollen wir als Teil auch von etwas anderem auftreten? Tatsächlich ist aber der Plan eher wirklich, das selbst zu machen, weil das Thema, man sollte vielleicht erstmal meinen, das ist gar nicht so groß und es versterben gar nicht so viele Leute. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, ich meine, wir sind ja jetzt alle noch was jünger, aber üblicherweise ist ja das Durchschnittsalter in einem Unternehmen auch gar nicht so jung und jeder Vierte ist aktuell in Trauer, weil er eben in den letzten Jahren Todesfall im Umfeld erlebt hat. Und wiederum davon jeder Vierte ist so sehr davon beeinträchtigt, dass wirklich die Produktivität signifikant steigt, also wirklich über 6 Monate hinweg auch nur bei 70% von dem ist, was es vor dem Todesfall war. Und deshalb versuchen wir, weil das Problem sinkt, Produktivität sinkt, sorry.
Wir brauchen irgendeinen Werkstudent aus dem Off, der dann immer nachkorrigiert. Haben wir noch nicht, aber danke. Nee,
das tut mir leid, ich meine natürlich sinkt. Nee, genau, also das Problem ist tatsächlich nicht so klein, sondern ziemlich groß sogar, also auch monetär ja für die Unternehmen auch recht einfach zu bewerten. Und wir sind gerade am Testen, was braucht es von unserer Seite aus? Einerseits, wie kann Pricing gestaltet werden? Was braucht es an Materialien? Aber auch der Punkt, wenn wir dann in den Unternehmen sind, wie halten wir dieses Thema irgendwie Incentivierung der Mitarbeiter? Wie macht man das? Dockt man das irgendwie ans HR an bei der Beantragung des Sonderurlaubs? Oder weil wir dieses klassische Problem ist ja häufig, dass es im Intranet verschwindet. Und das wollen wir nicht. Deswegen sind wir da gerade schon dran am Arbeiten. Es geht auch viel um das Thema mit der englischen Version, weil wir auch schon die Rückmeldung bekommen haben. Wir brauchen eben für die internationalen Unternehmen eine englische Version, weil wenn Mitarbeiter-Benefits ausgerollt werden, dann auch nur für alle. Also da sind wir gerade wirklich aktiv dran, da die verschiedenen Optionen zu testen, was da für uns auch nachher am interessantesten ist.
Ja, willkommen im Enterprise Sales. Da ist dann ein einfaches Tool oft nicht mehr einfach genug. Das wird dann schnell komplexer. Aber okay, das nimmt meine nächste Frage irgendwie von Fokus auf Internationalisierung zu neues Kundensegment. Du sagst jetzt ja quasi die Übersetzung und die englische App kommt quasi mit den großen Enterprise-Kunden. Ergibt auch total Sinn. Also ich glaube, das kann man total nachvollziehen, dass so eine Firma das dann nicht nur für den deutschsprachigen Teil der Belegschaft ausrollt. Und wahrscheinlich die Firmen, die in sowas investieren, haben dann auch wieder so viele Mitarbeiter, ja, dass da auch international dabei sein werden. Ja, okay, verstehe. Ja, ich meine, so ein bisschen ist es ja so wie, ich stelle mir das vor, es gibt ja auch ein Mitarbeiter-Benefit-Programm, ja, wo du sagen kannst, okay, da gibt es einen Standard für. Und ich habe ja gesehen, bei euch kann man schon Codes einlösen und irgendwie kann man sich ja vorstellen, dass halt ein Unternehmen dann einfach ein Kontingent von 10.000 Accounts oder Codes oder Tickets halt kauft, ja, oder ein Abo-Modell hat bei euch und dann immer wenn ein Fall eintritt, löst sich halt ein Prozess aus und der Mitarbeiter kriegt das halt angeboten und kann es halt dann einlösen. Ja. Wenn ihr dahin kommt, das wäre natürlich eine charmante Nutzung von eurem Service. Ich wollte nochmal reingehen, weil jetzt haben wir verstanden, okay, wo ihr steht und was der Markt ist und wie man den erweitern kann. Und da ist auch auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Wir haben diese App und diese einzelnen Themen der Trauerbewältigung. Du hattest auch gesagt, dass ihr zusätzlich auch noch Kurse und Therapeuten anbietet und vermittelt. Das ist ja wiederum so ein eigenes Business Model, ne? Das ist ja dann nicht mehr Content, den ihr generiert, den ihr verkauft, sondern dann werdet ihr ja so ein bisschen zur Plattform und zu einem Vermittler. Welchen Teil von dem Business macht das aus und wie sieht da die Zukunft aus?
Also generell haben wir den Bereich ergänzt, das ist richtig. Nicht unbedingt Therapeutenvermittlung, da muss ich ein bisschen korrigieren. Also es sind nicht unbedingt Psychotherapeuten, haben wir auch an Bord, aber auch Trauerbegleiter. Die sind halt eben selbstständig bei uns mit dabei, die bieten dann die Begleitung bei uns mit an und Personen können eben über die App, jetzt bald auch über die Webseite, das Ganze eben direkt buchen, um eben dann im 1:1 oder in der Trauergruppe eben sich auch wirklich persönlich auszutauschen. Man muss sagen, das ist natürlich jetzt, wenn man das von der Business Model Seite her betrachtet, nicht unser Kerngeschäft und nicht das Hauptgeschäft, was wir machen. Das ist nicht unser Hauptfokus im Business Model. Es ist aber inhaltlich eine sehr sinnvolle und sehr schöne Ergänzung für die Angehörigen, weil das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil inhaltlich von der Begleitung ist. Also das hatte wirklich für uns auch einen, ja, schon einen Herzenscharakter, das Ganze mit zu erdenken. Plus, wir streben ja an, wirklich der führende Anbieter im Bereich Trauerbegleitung generell zu werden. Und wenn man dieses Ziel und diesen Fokus vor Augen hat, dann kann man die persönliche Begleitung nicht wegdenken, um eben ein vollumfassendes Paket an Begleitung anbieten zu können. Und auch das hatte damit eben den strategischen Hintergrund, die persönliche Begleitung mit aufzunehmen.
Ja, also verstehe ich, glaube ich, also eher ein Feature von der Gesamtstory als jetzt ein eigener Geschäftszweig, aber halt ein wesentlicher Teil irgendwie dann aus Kundensicht oder aus Nutzersicht. Ich habe auch gesehen, dass man sich bei so Trauergruppen anmelden kann und
Ja.
dass die Gruppenleiterin dann Nele heißt. Und
Ja.
da habe ich mich gefragt, ob du das bist. Also das heißt,
Richtig.
du wählst dich dann auch einfach mal ein in einen Videocall, 90 Minuten mit 6 bis 8, 12 Teilnehmern, die dann jeder 30 € zahlen und dann finanzierst du so dein Bootstrap-Business in die nächste Wachstumsphase.
Ja, tatsächlich mache ich die Trauergruppen
Und
gerade selber, was richtig schön ist. Also ich muss sagen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist wirklich in dem Fall ein Herzensding. Das ist abgekoppelt von meiner normalen Tätigkeit bei Grevy. Das findet auch abends statt, in meinem normalerweise Feierabend. Gerade einmal im Monat auch nur, also relativ entspannt. Und man muss sagen, es ist für uns gleichzeitig aber war es auch wirklich strategisch ein guter Step, dass ich die mache, weil wir jetzt natürlich nochmal ganz nah am Endnutzer dran sind, was wir sonst oft ja gar nicht sind. Denn durch unsere digitale Begleitung haben wir oft ja gar nicht den direkten Kontakt, es sei denn über Social Media oder eben wir bekommen Feedback direkt gegeben. Und so bin ich ganz nah nochmal an den Angehörigen dran und man erhält nochmal eine ganz andere Sicht auf die Problemstellung auch inhaltlicher Natur. Und das ist was total Schönes, es macht wirklich Spaß. Also es gibt, das kann man auch wirklich nur so formulieren. Langfristig ist natürlich der Plan, dass nicht nur ich das anbiete, das könnte ich auch gar nicht stemmen. Also mit einmal im Monat, das kann ich gut handeln. Wenn das jetzt öfter wird, was es werden soll, dass wir das auch wirklich öfter anbieten, die Trauergruppen, dann ist das natürlich wann in einem Rahmen, wo wir auch noch wen anders mit dazu holen muss, der die Trauergruppen mit anbietet neben mir.
Ja, finde ich total, ein total super Punkt. Es ist ja eigentlich eine Fokusgruppe, ja, für die ihr noch bezahlt werdet, ja. Aber genau, ihr seid einfach, du bist dann 90 Minuten mit Kunden in deren Situation, und ich kann mir gut vorstellen, dass man da einiges draus lernt, wie man das Tool oder den ganzen Ansatz weiterentwickeln kann.
Ja, und
jetzt haben wir so Mehrwert. Nebenbei dreimal, glaube ich, das Thema.
Oh, sorry. Einfach nur nochmal, mir hat es oft manchmal auch ein bisschen gefehlt, dass wir eben nicht mehr so nah dran sind. Wir sind natürlich ganz nah an den Bestattungshäusern dran. Wir kennen die Painpoints von den Bestattungshäusern, denn das sind natürlich unsere primären Kunden. Aber man darf ja nicht vergessen, unsere Endlösungen sind immer für die Angehörigen. Und da auch nochmal mitzubekommen, welchen Mehrwert wir wirklich schaffen. Und das sind ja auch wieder Geschichten, die wir dann erzählen dürfen im Sales-Prozess auch. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Einmal für natürlich die Personen, die in der Trauergruppe sitzen, denen es hilft, und gleichzeitig aber auch für uns, um eben auch wirklich Geschichten im Sales-Prozess erzählen zu dürfen von Endnutzern, die so richtige Testimonials eben mit an Bord bringen zu können. Das ist was ganz Großartiges.
Mhm. Ja, verstanden. Wo ich gerade hinaus wollte, war das Thema, wir hatten Bootstrapped jetzt so als Keyword zwar mal gedroppt. Ihr seid Bootstrapped, ihr seid nicht fremdfinanziert. Und was ich hier im Podcast bei vielen Bootstrapped Companies halt sehe, ist dieser extreme Fokus, aber halt auch diese sehr klare Kundennähe, sowas, was ihr erzählt habt, dass ihr halt das Produkt weiterentwickelt, weil Firmen auf euch zukommen, ja, dass ihr an den Kunden dran seid, weil ihr so halt einfach lernt, ja, was wichtig ist, weil man ja gar nicht die Zeit hat, zu viele Iterationen zu machen, und auch nicht das Geld und die Ressourcen. Man muss einfach sehr, sehr to the point da arbeiten. Und ich habe jetzt aber auch ein, zwei LinkedIn-Posts von dir gelesen. Ihr seid ja nicht nur Bootstrapped, sondern du predigst es ja auch so ein bisschen. Also du verteidigst diese Bootstrap-Ansatzidee da ganz, ganz vehement. Da kommt dann immer dieses Experiment. Lass doch mal folgende Situation uns vorstellen. Ja, was würdest du denn machen, wenn du ab morgen 10 Millionen Euro auf dem Konto hättest? Was würdest du anders machen, als du sonst für morgen geplant hättest? Oder
also
ähnliches auch.
Findest du, also, ich verteidige das vehement.
Jetzt sagen wir mal Geld.
Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich finde aber auf jeden Fall, es ist ein Ansatz, der oft ein bisschen zu kurz kommt.
Verteidigen ist das falsche Wort, ja. Positionieren.
Ja, okay. Ja, ich bin schon stolz auch darauf, was wir gebootstrapped geschafft haben.
Es muss ja nicht verteidigt werden. Es ist, ja.
Ja, aber du hast schon recht. Ich finde, oft kommt nämlich in der Startup-Welt, was ich so von diesen ganzen Acceleratoren und Hubs und so, die es ja alle gibt, die alle großartig sind und einem gerade auch am Anfang super unterstützen, habe ich oft das Gefühl, dieser Bootstrap-Weg wird in vielen gar nicht thematisiert, und es gibt nur diesen Angel- und VC-Weg, der oft thematisiert wird, der auch für viele ja auch ein richtiger Weg ist, aber eben nicht ausschließlich das Bild abbildet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt 10 Millionen hätte, muss ich sagen, würde ich mich erstmal mit Denise und Daniel hinsetzen und dann strategisch gut überlegen, denn da gibt es schon einige Bereiche wahrscheinlich, die wir bespielen könnten. Aber ich wäre gerade auch ein bisschen überfordert, ad hoc zu entscheiden, was wir machen. Ich schaue mal zu Denise.
Ich glaube, ich würde mehr testen.
Ja, das stimmt.
Ich würde noch mehr testen. Also es ist schon ein bisschen schade einfach. Aktuell, alles, was wir anbieten, muss ich halt irgendwie für uns rechnen. Natürlich kann man auch initial vielleicht mal Sachen machen, die jetzt nicht sofort sich rechnen, wie beispielsweise die Trauergruppe. Die machen wir jetzt nicht, weil wir damit so viel Geld verdienen, sondern die machen wir, weil wir das Kundenfeedback möchten und weil Nele das auch einfach eine Herzensangelegenheit ist. Aber gerade jetzt so in dem Enterprise-Sales, was wir jetzt mehr angehen, ist es schon so, ich glaube, über die letzten Jahre vor allen Dingen sind die Unternehmen viele Leistungen gewöhnt, die sie sehr günstig bekommen von Startups mit viel Geld. Und es ist etwas schwierig, wenn Unternehmen sowas gewöhnt sind, dass man für seine Leistung auch entsprechend bezahlt werden möchte, dass man das irgendwie vermittelt. Und hätten wir jetzt die 10 Millionen, glaube ich, gibt es uns einfach die Möglichkeit, einfach erstmal viel sehr günstig oder vielleicht sogar kostenfrei in Pilotphasen oder einfach so auch eben anbieten zu können, um dann eben noch mehr wirklich mit dem Kunden ausprobieren zu können. Und das, dadurch, dass uns das Geld gerade fehlt oder dass wir eben so kalkulieren müssen, dass es sich relativ kurzfristig auch für uns immer rechnet, können wir leider nicht so viel ausprobieren an manchen Stellen oder einfach mal den Markt testen, einfach mal die Leistung testen, wie wir das vielleicht gerne manchmal machen würden.
Mhm. Habt ihr, also was ist der Grund dafür, dass ihr kein externes Geld aufnehmen wollt?
Wir sind da jetzt, also ich möchte das vielleicht auch nochmal korrigieren, wie das auf LinkedIn wirkt. Ich hoffe auch, das wirkt nicht ganz so harsch. Ich bin absolut kein absoluter Verfechter, der sagt, nur Bootstrap funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ich finde, Investment kann strategisch absolut sinnvoll sein. Und wir hatten zu Ende letzten Jahres, hatten wir auch wirklich uns hingesetzt und sehr intensiv lange gerechnet und überlegt, welchen Weg wir gehen wollen. Denn wir waren gerade an so einem Scheidepunkt, wo klar war, entweder wir nehmen jetzt Investment auf und sind ein bisschen mehr abgesichert. Wir haben eine gute Standing jetzt auch, um Investment aufnehmen zu können. Oder aber wir die Zeit, die man für Investmentsuche investieren muss, die stecken wir Vollgas in Sales rein und versuchen eben das Ganze ohne Fremdkapital zu schaffen. Und beide Wege waren valide und beide Wege waren so, dass wir sagen können, wir können beide Wege schaffen und gehen, aber eben auch den eigenfinanzierten Weg. Schlussendlich haben wir uns dann hingesetzt und gesagt, okay, volles Risiko, wir gehen all in, wir stecken jetzt die ganze Kappa, die wir sonst ins Investment gesteckt hätten, stecken wir jetzt in Sales. Und schlussendlich hat es ja auch funktioniert, wir stehen ja heute jetzt gut aufgestellt, immer noch hier. Und das hat geklappt. Und was für mich große Punkte sind, die von Vorteil sind im Vergleich zu dem, was ich jetzt auch von anderen Startups mitbekomme, die eben Investment aufgenommen haben, ist zum einen, wir können natürlich komplett nah am Kunden, am Markt auch entwickeln, ohne auch externe Stimme drin zu haben. Wir sind natürlich ja ganz nah an den Kunden dran, wir sind ganz nah am Markt dran und können dahingehend auch wirklich das Produkt richtig gut weiterentwickeln, nicht nur das Produkt, sondern auch unser Businessmodell dahinter und können auch dahingehend, was Inês ja auch gerade angesprochen hat mit dem Testen, wir haben eben immer noch die Entscheidungshoheit und das erlebe ich als großen Luxus. Es muss ja gar nicht heißen, Investoren können ja auch strategisch sehr viel Know-how mit reinbringen. Also es kann, finde ich, auch sehr viele Vorteile haben, aber natürlich ja auch Nachteile. Und das erlebe ich zumindest für uns jetzt wirklich als wirklich großen Luxus. Und eben auch, was ich als zweiten großen, fast noch mehr als Pluspunkt erlebe, ist, wir müssen, dadurch, dass wir kein Fremdkapital haben, müssen wir schnell im Voraus und wirklich strategisch sehr, sehr smart und fitte Entscheidungen treffen. Und wir dürfen uns gar nicht ausruhen. Also wir können uns nicht ausruhen auf Kapital, was wir haben, sondern wir müssen wirklich das Modell von Tag 1 an, mussten wir das so bauen, dass das funktioniert und das ist, dass wir halt wirklich auch lukrativ arbeiten. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir uns da nicht drauf ausruhen können, treffen wir manchmal viel schneller gute Entscheidungen auch und überlegen die auch frühzeitiger und anders, als das Unternehmen tun, die sehr viel Kapital aufgenommen haben.
Und vielleicht auch schlechte Entscheidungen. Aber ich glaube, in der Phase von Unternehmen, in der ihr seid, ist es wichtiger, Entscheidungen zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen, weil das Ausruhen heißt ja auch teilweise einfach eine Entscheidung aufzuschieben, dann nächste Woche nochmal drüber zu sprechen und dann kaust du es halt 3 Wochen durch und dann entscheidest du trotzdem irgendwas und ob die in den 3 Wochen so viel besser geworden ist, die Entscheidung, das ist immer sehr fraglich, aber die 3 Wochen sind halt weg. Und ich glaube, das ist genauso, ihr könnt euch das gerade nicht leisten und dadurch bringt ihr dann halt irgendwie Traction auf die Straße. Das ist, glaube ich, total gut. Ich wollte nochmal fragen, ob ihr euch mit anderen Finanzierungsmodellen beschäftigt habt, weil also wir haben ja zum Beispiel Float als Ecosystem-Partner drin, die machen ja Venture Funding, heißt es jetzt, früher Revenue-Based Finance, also sie gehen ja gerade in so Modellen auch wie euren rein und sagen, okay, wir leihen euch auch Geld wegen des Business-Modells, ja, also anders als eine Bank, aber wir verstehen es, dass euer Revenue relativ langfristig kommt und zuverlässig ist. Und das funktioniert jetzt ja auch nicht immer, aber man kann damit ja schon auch mal sagen, okay, ich kann eine eine Welle kann ich damit anschieben. Ne? Ich kann das einmal sozusagen ohne Equity abzugeben ein bisschen Finanzierung reinkriegen. Ist das was ihr, womit ihr euch mal beschäftigt habt?
Ja, tatsächlich genau mit dem Modell hatten wir Anfang letzten Jahres überlegt. Da muss man sagen, waren wir aber noch etwas zu klein.
Zu klein, ja.
Weil auch die haben ja ihre Mindestumsatzgrößen, Mindest-RRA, den sie gerne sehen würden. Und wir waren auch noch nicht an dem Punkt, dass wir uns hundertprozentig sicher waren. Wir haben ja viel oder auch immer noch machen wir viel Founder-Led-Sales. Mittlerweile haben wir aber auch Mitarbeiter im Sales, das hatten wir damals noch nicht. Das heißt, wir waren uns noch nicht sicher. Wenn wir jetzt Geld aufnehmen, ist es quasi auf die Unit, sind wir schon profitabel oder nicht? Also würde das Geld zu mehr werden? Und da waren wir an dem Punkt noch nicht. Jetzt mittlerweile sind wir da. Wir haben das durchgerechnet. Wir können ganz klar sagen, dass jeder Sales-Mitarbeiter, den wir einstellen, eben eine gewisse Zeit braucht, aber dann auch recht schnell profitabel wird. Das heißt, jetzt ist es wieder ein Thema, was interessant werden könnte, um einfach schneller, noch schneller wachsen zu können.
Also, aber ich glaube, dann guckt er da ja schon genau richtig drauf. Ne? Ich glaube, die kritische Minimalgröße ist da wichtig und auch genau, dass du an der richtigen Stelle bist, um das Geld dann auch sinnvoll zu investieren. Ja, ja, habe ich verstanden. Jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss eine ganz andere Frage, Nele. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, als du 5 warst, ja, und unter dem Weihnachtsbaum gespielt hast, sind ja so ein bisschen vorweihnachtliche Phase hier. Gab es so eine Phase, wo du gesagt hast, was du gerne werden würdest, wenn du groß bist? Also gab es da mal so einen Moment, also hast du irgendeine Erinnerung, was dein Traumberuf war, als du ein kleines Kind warst?
Ja, und ich weiß nicht, ob ich den schon hatte, als ich 5 war, aber ich habe den sehr lange auf jeden Fall danach noch verteidigt. Ich wollte immer Architektin werden, ganz anderer Bereich. Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Aber ich wollte immer Architektin werden.
Ja, ein Architekt hat ja was mit Planung von Gebäuden zu tun. Du jetzt baust da halt eine Firma. Also da gibt's schon eine Parallele. Ja, das ist schon ein bisschen. Aber okay, nein, die Folgefrage ist ja genau das, wie ist das passiert, ja, dass du jetzt nicht Architektin bist, irgendwie in einem Büro und Pläne zeichnest, sondern dass du jetzt halt eine Firma aufbaust und Co-Founder suchst, dann irgendwie Sales-Mitarbeiter einstellst und darüber aktiv nachdenkst, was die richtige Entscheidung, externes Funding oder nicht externes Funding, das sind ja so, stelle ich ein Foto auf LinkedIn hoch, wo die Treppe gelb ist und das Office cool aussieht oder nicht, das sind ja alles so Entscheidungen, die ihr jetzt trefft. Wie ist es gekommen? Also wie kommt man aus diesem kindlichen irgendwie Architekt, ja, Feuerwehr, Space, Astronaut, was auch immer so die klassischen Bilder sind, dann am Ende dahin, dass man eine B2B-App baut.
Ja, also der Architektentraum, der hat sich dann auch relativ verabschiedet, als ich dann auch in so in die Abi-Zeit kam und tatsächlich meine Eltern dann auch ein bisschen reingemischt, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich da dann auch schon Psychologie, das heißt, dieser Psychologieweg war so ein bisschen geebnet. Mathe hat mich immer interessiert, das ist ja auch ein großer Teil von Psychologie. Da stand ich damals auch noch so in der Entscheidung, ob ich das machen will. Und tatsächlich habe ich dann ja ein Praktikum damals bei euch, bei damals noch CrossFit gemacht. Und für mich ich hatte noch gar nicht so viel Ahnung von dieser ganzen Startup-Welt und Unternehmertum, da war ich noch absolut komplett neu und ich hatte wirklich keine Ahnung davon. Und trotzdem fand ich es super interessant. Ich habe damals schon immer die Business Punk gelesen, die ja auch ganz nette so Einstiegssachen da auch bietet. Und ich fand Unternehmertum schon damals immer wirklich richtig spannend. Es ist tatsächlich aber vom Psychologiestudium absolut gar kein Teil. Es wurde weder im Bachelor noch im Master bei uns jemals thematisiert. Das heißt, die Berührungspunkte damit waren relativ gering. Und ich hatte immer mal wieder Business-Ideen, aber keine davon ist mir wirklich im Kopf geblieben, wo ich dachte, so die hat mich nicht mehr losgelassen. Und das hatte ich tatsächlich dann erst, als ich die Idee zu Greevy hatte. Das war eine Idee, die ist nicht mehr aus meinem Kopf gegangen. Ich habe immer mehr darüber nachgedacht, habe angefangen mal so zu überlegen, wie man sowas bauen könnte, wer Kunden wären und so weiter. Und diese Idee hat mich wirklich über Monate, habe ich die in meinem Kopf mit rumgetragen, bis ich dann auch einfach mal gesagt habe, boah, das ist cool, ich mache das jetzt einfach mal. So ein bisschen nebenher. Und so erst als ich dann immer mehr in die Gespräche reingegangen bin, habe ich auch gemerkt, das Ganze hat Potenzial. Ich habe sehr viel positives Feedback davon bekommen, von allen möglichen Seiten. Habe auch Investorenkontakte bekommen, Kontakte zu Gründerzentren, die dann mich auch mehr in dieses Unternehmertum eben mitgenommen haben, weil zu einer tollen Idee gehört eben noch ganz viel dazu, was man gerade als junge Gründerin, wenn man noch wirklich als First-Time-Founder ist, auch noch gar nicht alles überblickt. Und so hat so ein bisschen eins zum anderen geführt, muss man wirklich sagen. Und in meiner Phase jetzt selber als Gründerin habe ich mich aber sehr oft an mein Praktikum damals bei euch erinnert und kann jetzt viel mehr von den Problemen aber nachvollziehen, vor denen ihr damals standet und die ich ja nur als dreimonatige Praktikantin so ein bisschen am Rande mitbekommen habe, denn ihr habt die natürlich ja auch von uns viel abgeschirmt, dass wir ein schönes Praktikum hatten. Und trotzdem kann ich jetzt viel mehr nachvollziehen von diesen Problemen, wo man auch als Gründer dann davor steht. Das war aber auf jeden Fall ein wichtiger Weg oder ein wichtiger Step für mich in dem Weg, Unternehmerin zu werden, dass ich bei euch im Praktikum gelandet bin.
Und hast du irgendwelche weiblichen Role Models, Vorbilder?
Habe ich. Es gibt eine Gründerin, die habe ich gerade in meiner Anfangszeit relativ viel verfolgt von Naturkosmetik München, die Mareike. Ganz andere Branche, ganz anderes Produkt. Und die hat sich aber auf Instagram relativ stark positioniert, wodurch man ihr sehr leicht folgen konnte und irgendwie viel aus dem alltäglichen Gründungsalltag auch mitbekommen. Die war gerade in der Anfangszeit ein wichtiges Role Model für mich. Und dann bin ich irgendwann mehr auf diesen, in diese LinkedIn-Bubble reingeschwappt. Und auch dort gibt es natürlich ja ganz tolle Gründerinnen, die auch viel zu diesem Female Foundership machen, sei es jetzt Tijen Onara oder jetzt auch deine Frau, die Kati. Auch die positioniert sich da ja sehr klar. Und das heißt, ich bin dann mehr auch habe da auch diese Frauen entdeckt, an denen ich mich dann auch wirklich orientiert habe und gemerkt habe, boah, das ist nochmal eine ganz eigene Welt für sich. Denn man muss ja schon sagen, die Gründungsbubble, das ist ja auch in aller Munde, die ist einfach noch wenig da gibt es einfach noch weniger Frauen. Und da ist es natürlich umso schöner, auch wenn man Role Models findet, an denen man sich orientieren kann, die was Ähnliches aufgebaut haben, wenn auch in ganz anderen Branchen.
Ja, ich glaube, das ist das Ding. Also Grüße gehen raus an meine Frau, Frau Dr. Kati Ernst. Ja. Richtig, richtig gerne aus. Das ist einfach ein totales Herzensthema von uns jetzt. Wir haben einfach auch beim Artist Summit wieder das Feedback gekriegt, dass mehr Frauen dem Ökosystem noch gut tun würden. Und deswegen überlegen wir halt auch, was können wir tun, um das zu unterstützen. Und ich glaube, so auch im Schluss von diesem Podcast, ich glaube, der Grund, warum man mehr über VC-financed Companies hört, ist, weil die einfach mehr über sich sprechen, ja, als die Bootstrap-Companies, warum man an den Unis halt mehr in BWL darüber redet, dann kommen halt mehr BWLer dann auf die Idee zu gründen. Also es ist so ein bisschen, wenn du es nicht hörst, wenn du dich nicht damit umgibst, dann kommt diese Inception-Phase nicht. Dann ist das einfach gar nicht Teil von deinem Horizont. Und ich glaube, deswegen finde ich es total super, dass wir heute die Gelegenheit auch hatten, mal eine weibliche Gründerin hier im Podcast zu haben. Und ich glaube, wir werden da einfach mehr noch auf die Suche gehen und freuen uns über alle Vorschläge und Hinweise, wo die Inspiration auch herkommen kann, weil wir wollen gerne helfen, das auch zu verbreitern. Ja, und ich glaube, so wie du sagst, man muss dabei ja nicht ein 1:1 Vorbild haben, sondern man kann aus ganz vielen Bereichen wie Role Models kriegen und Inspiration schöpfen. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen helfen können, das zu kommunizieren, dann machen wir es total gerne. Wir sind ja auch so ein Club mit drei männlichen Gründern, ist ja einfach so. Und es wird schon bis hoch zum Cappy kritisiert, ja, weil das nicht unbedingt frisurfreundlich ist für jede Frisur. Und das ist wahrscheinlich wahr. Es ist auch nicht bis zum Ende alles immer durchdacht. Wir haben das Thema total auf der Roten jetzt und gucken da rein, aber ich fand das einen total spannenden Podcast jetzt mal von euch zu hören. Wie war die Story? Wir hatten ein Schiff von B2C zu B2B. Ihr seid am Anfang eurer Reise, also ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei, aber halt sehr viel parallel zum Studium gearbeitet. Jetzt ist gerade so diese Vollgasphase. Ich finde die immer super spannend, wenn man jetzt sein Produkt definiert hat und eigentlich weiß, was man will. Und jetzt fehlt nur noch Zeit, Geld und Kundenunterschriften. Ja? Aber da seid ihr offensichtlich dran. Wir werden es weiter verfolgen und dann würde ich den Podcast mit unserer Lieblingsfrage beenden. ein kulinarisches Highlight suchen wir immer. Sammeln wir von allen unseren Podcast-Gästen einen Ort, wo man essen kann, also primär essen kann, den vielleicht nicht alle kennen, aber den ihr mega, mega gut findet.
Ich habe ja darauf gehofft, dass Enis kommt ja aus Tunesien.
Ich habe was, ja.
Sehr gut. Ja.
Genau, ich habe sogar was aus Tunesien, nämlich am Start. Und zwar, wenn ihr mal in Tunis seid, dann kann ich empfehlen, es ist in der Altstadt, ist ein ganz schönes, eigentlich zum Brunchen eher, also es ist ein Frühstückscafé, heißt El Ali Restaurant und Café. Macht auf jeden Fall sehr satt. Ich hasse es, wenn ich frühstücken bin und irgendwie sehr viel Geld zahle für eine Scheibe Brot. Das ist dann nicht der Fall. Also da gibt es eine riesige Platte mit allem, was man braucht. Und das ist sehr, sehr gut. El Ali in der tunesischen Hauptaltstadt Tunis.
Nice. Gut, dann packen wir das in die Shownotes, wenn die einen Link haben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich tech-affiner als wir. Und dann kriegen wir das hin. Ich danke euch für eure Zeit und wir bleiben dran und sehen uns die Tage auf irgendeinem Event. Ah, wir sind bald wieder in Köln im Januar mit Artist Summit Pre-Event Tour. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ansonsten danke ich euch für eure Zeit und wir bleiben dran. Ja, ihr habt es zum Ende des Podcasts gehört. Wir sind jetzt nach dem Summit dran, die Tour weiter vorzubereiten. Waren gerade in Münster, sind im Dezember in Frankfurt, im Januar in Köln und dann geht es weiter mit Stuttgart, Zürich, München, Berlin, Wien, Hamburg, die ganze Reise wieder. Also schaut mal auf die Webseite www.artist.net. Da findet ihr unter den Artist Summit Pre-Events auch die ganzen Tourdaten, immer sobald was feststeht. Ich freue mich, euch dort zu sehen und ansonsten eine hervorragende Woche. Ciao.